Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Thomas ist wieder ein Jahr älter geworden. Er hatte ja jetzt 2 Wochen Zeit, sich zu regenerieren und sich drauf einzustellen. Und Thomas, nach wie vor, man kann es einfach nur mit den Worten meiner Frau sagen, der sieht ja so gut aus.
Danke, deine Frau hat Geschmack, aber du tust mir so, Thomas ist wieder ein Jahr älter geworden, als würdest du nicht jedes Jahr ein Jahr älter.
Ja, also, gut, aber das ist ja so, es gibt ja, wenn ich ein Jahr älter werde, ne, interessiert das keine Sau, ja, aber wenn du ein Jahr älter wirst, interessiert das ziemlich viele, weil du eben eine riesen Fanbase hast, ja, das hast du mir halt voraus, ja.
Also aber folgendes, mein lieber Kunzi, es interessiert schon Menschen, auch mich interessiert es, ob ich eingeladen werde oder nicht. Das ist eine ganz klare Geschichte, deshalb interessiert es mich. Aber wir haben heute einen Gast.
Ah, du hast also schon jemanden eingeladen.
Sollen wir es spannend machen? Nein, ich hab so im Vorfeld drüber nachgedacht. Wenn ich, also die ausländischen Fans kennen ihn unter Jörg Piconi und die Deutschen unter Jörg Picone. Das ist mein lieber Freund und Bassist Jörg Picone aus meiner Band. Und das wird heute bestimmt ein musikalisches, gutes Gespräch. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Genussmomente, kann man drüber plaudern. Und ich freue mich, dass du da bist, Jörg.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, im Podcast teil sein zu dürfen.
Hast du was gesagt, Kunzi?
Ich habe nur wow gesagt. Ich war nur begeistert.
Ah, das war aber so ein komisches Wow. So.
Nee, es war ein begeisterndes Wow. Ja, wir haben den Gitarristen schon kennengelernt.
Kunze, ein begeisterndes Wow geht. Wow! Und bei dir war das ein Wow. Ja. Als hättest du einen Hund auf den Schwanz getreten. Ja.
Kunzi. Wir sind ja bei einem Podcast, da wird ja geredet, verstehst du? Und dann schreit man jetzt nicht rum mit ewig Wow oder so. Ich war einfach, egal. Also bitte, Thomas, wir wollen Jörg kennenlernen.
Ja, pass auf, Jörg, ich muss dir einfach, vielleicht musst du auch ein paar Fragen stellen, Andreas. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Leute ziemlich gut kennt, Fragen zu stellen, weil man oft ja die Antworten weiß. Aber diese Antwort, die ich jetzt höre, die weiß ich nicht, weil wann haben wir eigentlich zum allerersten Mal zusammen gespielt, Jörg? Weißt du das noch?
Ja, weiß ich ziemlich genau. Wir haben Anfang des Jahres 96 in der Kulturfabrik ein Musical gemacht, die Barrikade. Du hast irgendwann, glaube ich, erste Reihe gesessen. Es hat dir so gut gefallen, dass du auf uns zugekommen bist und gefragt hast, ob wir sowas nicht mit dir machen könnten. Und daraus hat sich dann im selben Jahr noch die Musical-Gala entwickelt.
Ja!
Da haben wir zum ersten Mal Musik gemacht.
Ja, die Musical-Gala. Da kann ich mich dran erinnern. Das war ganz großes Kino.
Das war Wahnsinn. Das hat ja als kleines Projekt, als kleines Benefits-Projekt angefangen und endete dann mit Bläsersatz, Chor, Percussion-Einheit, irgendwie 20 philharmonischen Streichern. Das war richtig dick geworden, ja.
Was war denn die Musical-Gala für alle, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können?
Also, das ist die Musical-Gala. Witzig.
Ja. Ja, die Musical-Gala, okay.
Also es war nicht die Hard-Rock-Gala oder die Heavy-Metal-Gala, es war eine Musical-Gala. Und das war damals zugunsten einer Charity-Aktion, dass man mich fragte, ob ich irgendwie was machen wollte. Und ich war so angetriggert, halt eben auch vom Musical, dass ich mir wirklich ein Programm ausdachte, und sagte, ich möchte eigentlich hier für Koblenz wirklich was Hochwertiges bieten. Und das war ein Programm, ich glaube, von 2,5 Stunden. Und das war eigentlich sehr, sehr, sehr toll gemacht. Und es gab wirklich Film- und Musical-Hits. Also es war im Grunde eine Show mit lauter Hits. Man konnte überall mitsingen, Jörg, ist doch so, nicht?
Ja, absolut, absolut. Ich habe ein paar Sachen, auch ein paar Musicals erst neu kennengelernt damals. Hatte ich noch kein Auge auf With One Look. Was war das nochmal?
Das ist von Sunset Boulevard.
Genau, Sunset Boulevard. Noch nie von gehört. Und dann waren da so schöne Nummern drin. Es war großartig. Also es war auch spannend, das umzuarbeiten, weil wir ja nun kein wirklich volles Orchester hatten, sondern also ursprünglich, sondern wir haben es ja von der Bandversion immer stärker erweitert. Mhm. Und das war schon richtig schön.
Also es war ja, groß,
und, ja. Thomas hat dich dann da quasi entdeckt oder gesehen oder wie seid ihr dann zusammengekommen?
Thomas war Gast in dem Musical Die Barrikade beim Koblenzer Jugendtheater und fand dann schon diese Umsetzung dieses großen Orchesters, was wir dann damals mit der Band hatten, das hat ihm so gut gefallen, dass er spontan für sich die Idee hatte, Mensch, sowas würde ich auch mal ganz gerne machen. Und dann hat sich das entwickelt. Er hatte halt Bernd angesprochen, der damals das Musical in der KUFA gemacht hat. Und er ist ja dann auch langjähriger Keyboarder bei Thomas gewesen.
Genau, genau. Und das war aber wirklich großartig von der Umsetzung. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, da wurden auch, damals gab es auch schon Bürokratie in Deutschland. Heute ist sie schlimmer geworden. Aber ich weiß noch, wir hatten Phantom der Oper. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Jörg. Wir hatten, glaube ich, 140 Kerzen, also echte Kerzen. Heute geht man ja auf LED-Kerzen oder sowas. Und meine Vision war, bei diesem Vorspiel, ist ja da, kennt ja jeder, der sich ein bisschen für Musical interessiert, dass genau bei dem ersten Schlag diese Kerzen, also die echten Kerzen, angehen. Das heißt, jede einzelne Kerze war mit einem Zünder verbunden. Und da wollte mir aber die Feuerwehr einen Strich durch die Rechnung machen, weil es war ein geschlossener Raum. Es war damals bei uns im Extra in der Diskothek. Da haben irgendwie so, weiß ich nicht, 500 Leute, 600 Leute reingepasst. Und aber ich wollte das unbedingt, dass an der Seite da Feuerwehrmänner standen, falls irgendetwas passiert wäre oder wie auch immer. Aber ich habe es durchgesetzt und wirklich auf dieses Intro fingen dann wie aus Zauberhand 140 Kerzen an zu brennen, als würden die händisch angezündet. Und das war also großes Kino. Es gab ganz viele lustige Momente, aber dafür sind wir heute nicht da. Vielleicht machen wir mal einen Podcast über Musical Gala.
Da gibt's viel zu erzählen, das stimmt.
Das war also der erste Kontakt. Und dann?
Dann kam es nach dem Musical Gala noch zu einer Schlagergala und während dieser Schlagergala kam es zur Reunion, zum großen Wiedertreffen von Dieter und Thomas. Und ich habe damals mitten im Studium gestanden und für mich war vollkommen klar, ja, ist gut. Und Bernd wurde dann damals mit in die Modern Talking Band integriert und ich habe halt weiter für mich studiert. Und dann kamen so die ersten Konzerte, wo Lasi, der Gitarrist, nicht konnte. Und dann
den
war ich
ja schon kennengelernt.
Genau,
ja,
exakt.
In einer der letzten Folgen, ja.
Und dann war ich quasi Ersatzgitarrist für Lars. Und später kam dann die Situation, dass ein Bassist gebraucht wurde. Und weil ich halt auch einen Bass zu Hause hatte, wurde ich dann gefragt, hör mal, kannst du auch den bedienen? Und dann habe ich gesagt, naja, für die Sachen klappt das schon. Und dann sind wir eben nach Amerika gefahren und haben und haben dann das Bass gespielt.
Habe ich da gerade etwas abschätzig gehört gegenüber die Sachen? Was soll denn das heißen? Ist diese Musik, war die nicht hochwertig genug für dich oder war das nicht kompliziert genug? Nicht anspruchsvoll genug?
Also nee, es ist für Jörg einfach. Jörg spielt so fantastisch Bass und das ist jetzt wirklich von dem Niveau, also das eigentlich kann Jörg mehr, aber im Laufe der Jahre, da haben wir uns schon oft auch Backstage oder halt eben im Hotel, wenn wir uns unterhalten, es macht einfach Spaß, unterwegs zu sein. Und Jörg bringt auch seine eigene Note rein, so kann man das ja auch sagen. Also Jörg, bitte erklär doch mal, wie du Bass gelernt hast. Das glaubt kein Mensch.
Naja, das... ich hatte das Instrument, ich habe das Instrument damals getauscht gegen ein anderes technisches Instrument, gegen eine Endstufe. Und dann hatte ich den halt so rumstehen. Und dann hatte ich im Studium einen Freund und dieser Freund, der hat in einer Coverband gespielt an der Gitarre. Und ich habe mich dann mit ihm getroffen und habe gesagt, so, ich hatte einen echt verrückten Traum. Ich habe nämlich geträumt, dass ich dich an der Gitarre vertreten musste, spontan bei einem Konzert, weil dir schlecht wurde, und bin auf die Bühne gegangen und habe das auch getan und habe jede Nummer vollkommen vergeigt. Und dann haben wir mal lustig gelacht und er sagte so, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du beim nächsten Konzert spielen kannst, aber nicht Gitarre, sondern Bass. Und das war dann der Moment, wo ich tatsächlich angefangen habe, mich etwas intensiver damit auseinanderzusetzen. Und 3 Monate später ist der Hauptbassist ausgestiegen und zack, war ich Bassist. Also bin dann von Gitarre quasi auf Bass gewechselt.
Man höre 3 Monate später. Ich meine, da üben andere 3 Jahre für. Das macht der in 3 Monaten.
Die Gitarre ist jetzt nicht so grundverschieden vom Bass. Also die ersten die oberen vier Saiten der Gitarre sind die gleichen wie bei einem normalen vierseitigen Bass. Also da ist schon sehr viel ähnlich. Und ich als Bassist muss ich zugeben, dass ich es viel stärker genieße, live zu spielen, weil man mehr Zeit hat, sich auf das gesamte Produkt zu konzentrieren, aufs Publikum, auf alles, was um einen herum passiert, weil man halt meistens nur eine Note zur gleichen Zeit spielen muss. Als Gitarrist musst du viel mehr Finger koordinieren und hast das komplexere Spiel. Und da bin ich nicht so entspannt und nicht so frei. Also ich genieße es eigentlich live, mehr Bass zu spielen als Gitarre.
Ja, aber der Bass macht ja auch den ganzen Groove aus, also von dem Stück. Also ich habe nur eine Note, ich genieße.
Du gleichzeitig, das ist völlig gleichzeitig.
Understatement ist das hier.
Nee, ja? Es ist ja tatsächlich so, ne? Als Gitarrist hast du Akkorde zu spielen, da musst du mal dann so, also viel mehr Soli spielen. Und als Bassist hast du eine ziemlich klare Linie, auf der du dich bewegst und mit der du halt mit dem Schlagzeug zusammen natürlich so ein gewisses Fundament legst, was wichtig ist für die Musik, was dich aber, also mich persönlich, lässt das entspannter so ein Live-Event genießen. Und das ist, als Gitarrist bin ich da nicht ganz so entspannt.
Hast du mal gezählt, wie oft du schon in deinem Leben Sherry Sherry Lady gespielt hast?
Nee, keine Ahnung. Also kann man ja immer so grob überschlagen, wie viele Jahre sind es jetzt? Ich glaube, ich bin im Herbst 11 eingestiegen. Wenn man dann im Jahr so 40, 50 mal rechnet, ohne das, was dann hier beim Üben passiert, wenn man das mal wieder übt oder neue Versionen und probt, kann jeder einen Taschenrechner zücken. Das ist schon echt oft. Ja,
ja, das ist echt oft. Das
aber ist, ich bin weit davon entfernt, es so oft gesungen zu haben wie Thomas.
Ja, da hat er auch recht. Das stimmt in der Tat. In der Tat, aber Jörg, pass auf, wir kennen uns ja. Ich kann jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich auch sagen, Jörg ist jemand, was ich jetzt nicht so habe, okay, ist bei mir auch ein bisschen zeitlich bedingt. Jörg ist aber jemand, wenn er mit zu meinen Shows kommt und Konzerten kommt, er guckt sich immer wahnsinnig viel an. Also er nimmt sich Zeit, um in den Städten irgendwie was zu sehen, was ganz toll ist. Ich bewundere das ja auf der einen Seite, aber ich habe dazu nicht die Energie. Und bei mir ist es ja immer so ein bisschen schwieriger, wenn ich irgendwo hingehe, dann muss da immer ein Bodyguard oder sowas mit. Und das ist natürlich manchmal auch nervig. Was war denn für dich so mit das, wo du sagst, okay, das ist so ein Highlight? Ich will gar nicht sagen, das Schönste, weil das Schönste kann man so direkt nicht sagen, weil es ist immer schwierig. Aber wo du sagst, das war definitiv ein Highlight meiner letzten 11 Jahre.
Also ein Reise-Highlight war garantiert. Auf der letzten Amerika-Tour hatten wir zwischen den Wochenenden, wir spielen ja donnerstags, freitags, samstags, sonntag, und dann haben wir natürlich Montag, Dienstag, Mittwoch erstmal frei. Und da haben wir uns sind wir zu viert losgezogen und haben einen Roadtrip gemacht, sind nach Houston geflogen und dann von, nach New Orleans geflogen.
New Orleans,
und
dann geflogen, ja.
Und dann mit dem Auto nach Houston gefahren. Und das war schon ein super Trip. Also da ist so viel Tolles passiert. Allein diese zwei Tage New Orleans, die wir hatten. Und abends eben Bourbon Street mit all diesen Live-Clubs. Und wir stehen auf einer Kreuzung und du siehst in vier Läden rein und überall spielt eine Live-Band. Und alle auf einem fantastischen Niveau. Und das war großartig. Das war richtig, richtig, richtig klasse.
Ist das denn, wie ist denn das so auf Tour mit Thomas? Ist Thomas ein guter Bandleader? Ja, ist der gut zu euch oder muss man da irgendwie nachbessern? Oder?
Nein, dünnes Eis.
Also, wo wir immer super zusammenkommen und wo es niemals Diskussionen gibt, ist im Bereich des Genusses. Wenn wir also im Restaurant sitzen und es gilt, also ich brauche da auch gar nicht groß zu gucken. Wenn Thomas eine Flasche Wein offen hat, dann selbstverständlich bietet er uns erstmal ein Gläschen an und als mit einer eigenen Weinlinie weiß er genau, was er da bestellt und was er da tut. Ich habe sensationelle Weine kennengelernt durch ihn. Das macht einen Riesenspaß. Wir genießen es, wenn wir unterwegs sind, tatsächlich diese Momente, wo wir zusammensitzen, was Leckeres essen, einfach ein bisschen Zeug quatschen, weil neben all dem Geschäftsbereich, also ein Konzert vorzubereiten, jeder muss seinen Job machen, ist eine gewisse Anspannung und so weiter, dann haben wir natürlich am Ende, nach dem Konzert, immer so ein bisschen gelöste Stimmung. Das ist super. Also das macht immer sehr Spaß, wenn wir Zeit haben, auch auf einer Tour, wenn wir mal so einen Tag frei haben und dann ganz ungezwungen zusammensitzen. Ich erinnere mich, wir haben auch mal gekegelt. Das war auch sehr, sehr lustig. Da ist ein Konzert tatsächlich ausgefallen. Und dann haben wir drei Tage in einem Restaurant in so einem Hotel festgesessen, im gleichen Restaurant. Und daneben gab es eine Kegelbahn. Dann haben wir selbstverständlich die Kegelbahn gebucht. Und
stimmt, ich hatte.
Das sind echt witzige Sachen.
Ja, ich hatte in meinem Handgelenk durchs Kegeln, stand ich kurz vor einer Sehnenentzündung, weil wir haben uns zu Tode gekegelt. Es gab ja in diesem Kaff nichts anderes zu tun. Ich weiß, das war irgendwo, war das nicht so Winter und irgendwo JWD, ganz wirklich am A der Welt. Und was machst du da? Was machst du da, wenn du eine Kegelbahn hast?
Das Bild hätte ich gern mal gesehen, Thomas beim Kegeln. Ja. Das hätte ich einfach mal gern gesehen.
Thomas hat sich ja noch geschickt angestellt, aber unser Manager Lutz Reiner ist nicht so das große Bewegungstalent, wenn es um Hoch-Runter-Bewegungen geht. Das war auch schon sehr lustig. Ja, wir haben alle sehr viel Spaß gehabt.
Aber wenn man da so on Tour ist als Band, ne, gerade so mit dem Essen, ne, da, also du bist ja vor allen Dingen, dann bist du ja auch im Ausland unterwegs. Ich stelle mir das ja dann immer interessant vor. Dann kriegst du dann irgendwelche Sachen, die nicht unbedingt so schmecken, wie man das kennt. Und man kriegt da ja meistens irgendwie auch was vorgesetzt, wo da für einen gekocht wird. Das ist ja auch nicht immer jedermanns Geschmack, oder? Wie kommt ihr da zurecht?
Also ich muss sagen, also die ersten Jahre war es deutlich schlechter. Mittlerweile haben wir eigentlich überall auf der Welt ein so hohes internationales Niveau. Da fällt man selten rein. Meistens ist es okay. Und oft ist es auch wirklich gut.
Ja, also sagen wir mal so, Andreas, wie Jörg sagte, das ist natürlich, früher war es ein bisschen schwieriger. Das ist in der Tat richtig, aber wir sind, ich würde sagen, zu 95% in Fünf-Sterne-Hotels und oft auch in internationalen Ketten. Natürlich ist jedes Hotel, passt sich seinem Ländergeschmack an, das ist ohne Zweifel. Aber es gibt doch immer eine Sparte für internationale Gerichte. Und am Ende des Tages gibt es immer irgendwo ein Club-Sandwich und einen Burger. Ob das dann super duper schmeckt, ist das eine, aber du musst nicht verhungern. Also ich kenne das noch aus Zeiten, wo du keine Chance hattest, irgendwas zu essen. Ich kenne das noch aus Zeiten, das kennt, glaube ich, Jörg auch noch, wo wir noch nicht mal die Speisekarte lesen konnten. Wir brauchten eine Übersetzung und mussten uns dann den Reim drauf machen, was kann das irgendwie sein, was vielleicht schmeckt.
Und auch, da wird ja dann mit Namen gearbeitet, wie Caesar Salad. Und da ist die einzige Zutat, die sich mit dem Originalrezept irgendwie vereinbaren lässt, ist der Salat. Alles andere ist frei kombiniert und nach Idee des Koches zusammengestrickt. Oft mit viel Mayonnaise oder Ähnlichem. Also
ja, aber Jörg, kannst du dich daran erinnern? Das ist zum Beispiel ein Faszinosum, was ich bis heute nicht kapiere. Ich bin jemand, der gerne selbst fragt und der irgendwie auch gerne selbst irgendwie mit der Servicekraft spricht. Und was bei uns ist, weil wir halt eben zum Teil dann auch Suppen macht, wir haben so ein paar Bandmitglieder, die lieben Tabasco. Ja?
Ja. Mhm.
Also, was macht der anders? Der anders bestellt was und sagt dann zu dem Mädel, war in Russland, do you have Tabasco? Ich Tabasco.
Tabasco-Sauce,
ja. Pass auf, da kam noch folgendes, dann kam noch unser Übersetzer und ich habe ihm gesagt, bitte, er solle nach Tabasco fragen. Und der sagte, brittle, Tabasco-Sauce. Ah, Tabasco-Sauce. Ich meine, entschuldige mal bitte, Tabasco ist doch Tabasco. Ich meine, wo reden wir hier von der Soße oder von also so ganz Kuriositäten, wo du wirklich dich fragst, ich habe doch gerade mit dir dreimal über das Gleiche gesprochen. Oder was ganz beliebt war früher, wirst du dich auch daran erinnern, Jörg? Man war zwei Abende im gleichen Restaurant und man bestellte, weil es so lecker am ersten Abend war, am zweiten Abend das Gleiche. Es kommt was ganz anderes. Es kommt ein ganz anderes Gericht. Und ich sagte, ich habe das doch gestern so und so gegessen. Nein, das haben wir nicht auf der Karte. Ich sag doch, ich habe vorher gegessen. Ja. Ich weiß doch, was ich gegessen habe gestern Abend. Ja.
Im selben Hotel, wo wir gekegelt haben, hast du auch eine grandiose Nummer. Nur Kopfschütteln gehabt. Wir waren halt 3 Tage da und du hattest die ersten 2 Tage dieses Hähnchen gehabt mit einer normalen Soße, mit einer, ich weiß gar nicht, was es ist, einer Barbecue-Soße und wolltest natürlich jetzt den dritten Tag nicht schon wieder das Gleiche mit derselben Barbecue-Soße haben und hast deswegen nach einer anderen Soße gefragt und es gab ein schönes Entengericht, wo so eine dunkle Rotweinsoße dabei war und dann kam dein Gericht und natürlich war das mit einer Barbecue-Soße. Und dann hast du natürlich gesagt, du, ich habe doch eine andere Soße bestellt und dann ist die Servicekraft wieder zurück in die Küche verschwunden mit dem Gericht, kam wieder, war immer noch dieselbe Soße dabei und dann ist sie nochmal zurück und kam wieder und hat wieder die Barbecue-Soße dabei gehabt mit dem Kommentar, es gibt keine andere Soße. Und eine Minute später bekommt unser Techniker die Ente natürlich mit der dunklen Rotweinsoße.
Ja. Da fasst du dich schon an den Kopf. Das ist aber zum Teil, ich habe da auch eine ganz, ganz früher, das war noch die Sowjetunion vor, als noch die UdSSR gab, da kannte ich Jörg noch nicht, da gab es diese Geschichte und zwar, ich war in St. Petersburg und war im Hotel, in der Hotelbar und ich liebe für mein Leben, kennt ihr diese Rauchmandeln, diese Barbecue-Rauchmandeln, ja. Die so im Rauchsalz sind und sowas. Naja, und ich hatte... Die haben die dann zum Bier damit gegeben. Und ich dachte, wow, das sind so diese California-Mandeln und sowas. Also es war westlicher Geschmack, es war unglaublich. Ich glaube, ich habe mich davon an dem Abend ernährt und dachte, sie hätten noch sowas. Und ich gehe dann zur Theke und an der Theke war eine Tür geöffnet zum Lagerraum. Und die Tür stand so offen, dass ich auf gefühlt, weiß ich nicht, 250 Dosen von diesen Rauchmandeln geguckt habe. Und ich sagte, ich hätte noch gerne von diesen Mandeln. Und der Typ guckt mich an und sagt, Sie haben keine mehr. Was? Ich habe ihm gesagt, da ist was? Doch, da steht doch alles voll. Da ist doch alles. Nee, hatte die Tür zugemacht und hat gesagt, wir haben keine mehr. Das ist aber Planwirtschaft. Die dürfen nur pro Tag eine Dose aufmachen. Und dann ist die für den Tag weg. Und dann haben sie auch keine mehr. Ach.
Ja. Was eine Geschichte.
Ja.
Herrlich.
Unglaublich.
Was mich aber noch interessiert wird, neben den kulinarischen Erlebnissen, lieber Jörg Piccone, jeder träumt ja davon, irgendwann mal, wenn man so anfängt, Musik zu machen, dann ist man in einer Band und ist da unterwegs. Jetzt hast du das große Glück, mit Thomas Anders mit einem Weltstar on Tour zu sein. Du bist da ja nicht nur einfach so, wo du jetzt hier von Dorf zu Dorf reist oder sagen wir mal nur national. Du bist da ja international unterwegs. Wie fühlt sich das an? Wahrscheinlich ist es mittlerweile völlig normal für dich, aber wie war das früher, wenn es das erste Mal dann hier auf große Tournee ins Ausland ging?
Also es sei jetzt mal dahingestellt, ob das große Glück ist, aber ich bin jetzt mal sehr auf die Antwort von Jörg gespannt.
Mein Tatsächlich, meine erste Tournee war damals die Reise in die USA mit Atlantic City und Chicago. Das war unfassbar aufregend. Ich war zum ersten Mal in den USA, ich war zum ersten Mal in einem richtigen, in einem sehr hohen Hotel mit unfassbarer Aussicht über Lake Michigan. Da war alles spektakulär. Also das kann man gar nicht anders sagen.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ich habe immer so gedacht, man stumpft da mit der Zeit dann ab und sieht es dann als Job, wie jeder andere, der ins Büro geht und jeden Tag so seinen Job macht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir diese Freude an den Städten und am Reisen und auch das Privileg, vor vielen Menschen spielen zu dürfen und einen Job zu haben, wo man sofort eine Rückmeldung bekommt über das, was man tut. Also ein Ingenieur, der wird niemals sehen, wie jemand ins Auto einsteigt und die Sachen anfasst und sich freut, ins neue Auto einzusteigen. Aber wir haben halt als Musiker sofort eine Rückmeldung vom Publikum, dass die einfach Spaß haben und dass die so einen Abend genießen. Und das ist etwas, was ich mir mit jedem Konzert wieder vor Augen führe und mich unglaublich darüber freue. Insofern macht das natürlich einen riesen Unterschied, ob du da jetzt vor 5.000, 6.000 Leuten spielst oder zweimal in Los Angeles eine große Arena, Freiluftarena ausverkaufst. Das ist irre. Also das fühlt sich auch stellenweise immer noch unwirklich an. Da gibt es immer noch Momente, wo man sich sagt, ach, das kann doch jetzt so gar nicht wahr sein. Und ist schon großartig. Da kann man, das kann man auch gar nicht anders sagen, das ist großartig. Und wie viele Freunde sagen, Mensch, du lebst deinen Traum, und ich dann immer nur sagen kann, ja, das ist so.
Aber dann ergänzt sich das ja mit dem Thomas super. Er sagt das ja auch immer. Ne, Thomas, du sagst auch immer, du lebst deinen Traum.
Absolut. Ich lebe total meinen Traum und das ist für mich ein Privileg, so leben zu können und auch diesen Erfolg haben zu können. Ich sehe aber, für mich ist das nicht selbstverständlich. Also ich muss, wir hatten jetzt vor kurzem auch wieder eine tolle Show in Bukarest, eine tolle Show in Katowice und sowas. Und da muss man wirklich, ja, also bitte nicht falsch verstehen, aber wenn man dann von der Bühne kommt und selber denkt, und das hat jetzt nichts mit Selbstherrlichkeit zu tun, sondern von der Bühne kommt und sagt, boah, das war richtig geil, das war richtig fett und hat Spaß gemacht. Es ist aber wegen der Freude, die man hat, nicht, dass man sich selbst jetzt erhöht und denkt, ach, ich habe das geleistet. Nein, es ist eine kollektive Stimmung, die einen tragen lässt von Menschen. Und das ging bei mir auch nie weg und wird auch nicht weggehen.
Im Fußball spricht man ja immer gern so vom 12. Mann, wenn man vom Publikum spricht. Das ist bei uns überhaupt nicht anders. Also das Konzert lebt so sehr von der Interaktion mit den Menschen, die im Raum sind. Und das lässt dich als Musiker natürlich nicht unberührt. Also wenn du merkst, was da passiert, und du guckst in die Gesichter und du merkst, wie die anfangen zu tanzen und wie sie sich freuen und wie Tränen fließen, weil die diversesten Menschen mit den Balladen oder mit den Songs unterschiedlichste Sachen verbinden, da bleibst du nicht unberührt, und das nimmt dich mit und das trägt dich auch durchs Konzert durch. Das ist Wahnsinn. Also das
ich empfinde auch da irgendwie auch schon Verantwortung ist vielleicht zu zu abstrakt vom Wort. Ich empfinde da einfach eine Demut. Das ist so, Menschen glücklich zu machen mit etwas, was mir unglaublich, oder Jörg, auch unglaublich viel Spaß macht. Damit wirklich, das ist mein Beruf, das ist Jörgs Teilberuf, das ist schon ein sehr, sehr großes Privileg, was wir haben.
Ja, Dankbarkeit auch, die du mit Sicherheit auch empfindest.
Ja, also. Total.
Aber wir können natürlich uns darüber unterhalten, wie so Shows, wie das geprobt wird, wie ihr euch da trefft, wie jetzt sowas neu gemacht wird. Könnte man ja überlegen, aber viel mehr interessiert mich und ich glaube auch alle, die uns zuhören, wie ist das denn als Band, wenn du da stehst auf der Bühne, dann hast du den Superstar vorne dran, den Thomas, und auf einmal streikt die Technik oder irgendwas geht schief. Ich meine, Thomas hat ja schon mehrmals erzählt, dass man da professionell mit umgehen muss und dass ihn eigentlich nichts mehr schocken kann, aber wie ist das denn für dich, Jörg?
Die Hölle, das ist... Wie ich eben schon gesagt habe, dadurch, dass wir immer mit dem Publikum interagieren, ist jeder technische, also eine technische Störung, die wirklich den Konzertablauf betrifft. Also wenn bei mir am Bass mal nicht was funktioniert oder sowas, dann bleibe ich ruhig, dann gucke ich, suche ich die Fehlerquelle. Aber dadurch ist ja die Show nicht gefährdet. Das klingt dann vielleicht ein bisschen anders oder komisch und die Leute werden vielleicht auch sehen, dass ich auf einmal anfange, vier Arme auszupacken, um ein Problem zu lösen. Aber letztendlich bleibt die Show davon nur marginal tangiert. Aber wenn halt wirklich mal ein Stromausfall kommt, wir hatten schon mal, das war auch eine verrückte Sache, da ist am Monitorpult ist die Stromverteilung kaputt gegangen. Und damit haben wir spielen nach Klick, damit das Video synchron läuft und so weiter. Das heißt, sind wir alle gleich getaktet als Musiker. Und dieser Takt war weg. Und dann kam der FOH, der Techniker, der den Sound für draußen macht, hat in Windeseile eine Kabelstrecke gelegt und hat das auf dem Ohr gehabt, den Klick, und hat uns den eingewunken, damit wir spielen konnten. Und wir haben alle ganz konzentriert nach vorne an den Platz geschaut und versucht dann zusammen auf das Dirigieren von dem Techniker zu spielen. Das ist sowas ist Wahnsinn. Aber sowas, also wir leben in einer Zeit, wo die Produktionen aufwendiger werden, wo wir technisch immer mehr Raffinesse einbauen und da, wo Technik am Start ist, kann Technik versagen. Und das muss dann halt ab und zu auch mal durchlebt werden.
Durchlebt, wie schön. Und dann,
man muss überleben.
Ja, man hat da ja keinen, man hat da ja keinen Spaß dran. Was uns als Musiker tatsächlich gar nicht so stark betrifft, weil Thomas ist der die Show retten muss. Also wenn, das gibt sofort einen Knick in der Stimmung. Also wenn irgendwas nicht so funktioniert und die Leute merken, dass da irgendwo was aussetzt oder wir müssen nochmal anfangen und so weiter, dann ist da schon so ein kleiner Knick drin. Und Thomas ist letztendlich der durchs Entertainment, durch die Ansprachen und durch den Kontakt zum Publikum dieses kleine Loch, was entsteht, wieder auffangen muss. Und das da hängen wir uns dran und versuchen mit Energie und mit Freude und mit Lachen das zu unterstützen. Aber letztendlich ist es sein
Job. Ich bin
ja
total neugierig. Ne? Thomas kommt jetzt kaum zu Wort, aber ich bin so neugierig, deshalb muss ich direkt weiterfragen. Kann der Thomas das dann wirklich ganz machen? Löst er das souverän oder wird der dann auch sauer? Hast du den schon mal dann sauer auf der Bühne erlebt oder bleibt der ganz cool?
Tatsächlich Bei allem, wo man sauer sein kann und wo vielleicht auch schon mal die Fetzen fliegen hinter der Bühne, weil Sachen vermeidbar gewesen wären. Aber auf der Bühne müssen wir das Publikum unterhalten und die haben alle Geld dafür bezahlt, dass sie da sind. Und ich kenne wenig Menschen, die das so professionell sehen. Also wenn man diese Geschichten von Guns N' Roses oder von noch krasser damals bei Oasis, wo die Sänger und die Gitarristen sich gegenseitig auf der Bühne geschlagen haben oder einfach mal vier Stunden zu spät kommen oder sowas. Das gibt's bei Thomas nicht. Der ist hundertprozentiger Vollprofi und für uns natürlich da ein extremes Vorbild, das genau so professionell auch zu sehen. Und so versuchen wir uns als Band eben möglichst professionell auf der Bühne zu verhalten, die Sachen, wenn mal was schief läuft, auszuhalten und mit voller Energie nach vorne überspielen ist das Falsche, aber zu korrigieren, so, um den Leuten weiterhin ein gutes Gefühl zu geben.
Also ich kann da wirklich sagen, ich persönlich, das weiß Jörg auch, ich bezeichne mich als Teamplayer. Ich sage auch immer ganz, ganz bewusst, ich bin nur so gut wie mein Team. Weil das, was ich habe, mein Talent und ich habe meine Stimme und sicherlich habe ich meine Professionalität. Aber wenn der Rest nicht mehr stimmt, da kann ich noch so gut singen, wenn ich da nicht unterstützt werde. Ich stehe nicht alleine auf der Bühne und singe ohne Mikro oder ohne Musik 100 Minuten vor 4.000, 5.000 Menschen. Also das wird nämlich nach dem dritten Song auch irgendwann langweilig, ja? Also deshalb wir brauchen uns alle gegenseitig. Natürlich sehe ich mich, ich bin derjenige, weshalb diese Menschen ins Konzert kommen. Und natürlich bin ich derjenige, auf dem der Fokus liegt. Und es ist mein verdammter Job, diese Menschen glücklich aus der Show rausgehen zu sehen. Und wenn dann im Hintergrund etwas läuft, was nicht richtig ist, da gehe ich mal grundsätzlich davon aus, das hat ja niemand vom Team extra gemacht. Mhm. Natürlich gibt es da mal eine Unachtsamkeit. Ja, oder wir hatten jetzt auch irgendwann den Fall oder sowas, wo bei uns plötzlich im In-Ear so gut wie nichts mehr drin war. Und ich gucke nur zu meinem Monitormann, zum Techniker. Und der macht schon 1000 Entschuldigungen und sowas. Okay, in der heutigen Zeit bei Pulten, die halt eben so auf verschiedenen Ebenen agieren, einmal einen falschen Knopf gedrückt, was nicht sein soll, weil es ist sein Job. Aber es passiert. Bei mir sitzt auch nicht jeder Ton. Gut, ich bin keine Maschine. So ist niemand überhaupt eine Maschine. Aber am Ende bin ich mir bewusst, dass ich alles retten muss, was zu retten ist. Und wenn das Sachen sind, die auf der Bühne passieren, wenn etwas schief läuft, dann muss man das komplett überspielen. Ganz klar. Wenn es aber etwas betrifft, was den ganzen Saal betrifft und ich als Musiker dafür nichts kann, dann sind mir natürlich auch irgendwann die Hände gebunden. Wenn mein Mikrofon nicht funktioniert, nützt mich auch kein Stand-up-Comedy, wenn die Musik abrauscht, ja. Also dann muss man einfach wiederkommen und dann muss man eben, das kriegt das Publikum aber mit. Wenn ich einen Stromausfall habe, wenn alles plötzlich dunkel ist, sage ich mal als Beispiel, dann weiß das Publikum auch, das liegt jetzt nicht an der Band oder liegt nicht am Künstler, wir haben hier ein technisches Problem. So, und dann ist das so und dann ist es nur, wie Jörg auch eben sagte, wenn man dann wieder neu anfängt, das ist dann richtig Ackerei, um diesen Stimmungsknick wieder rauszuholen. Und dann strengt man sich doppelt an und ist doppelt stolz, wenn am Ende das Publikum steht. Das ist aber der Job.
Oder so auch eine ganz andere, nochmal eine ganz andere Geschichte, wo ja auch was schief gehen kann, ist, wir reisen viel. Und selbstverständlich passiert es, dass mal die Instrumente nicht mehr
echt?
Kommen. Man steht... dann stehen wir da und im Anschlussflug haben die einfach Bass oder Gitarre oder beides nicht verladen. Und an dem Abend, wo wir ankommen, müssen wir halt ein Konzert spielen. Aus dem Grund bestellen wir halt bei jedem Konzert immer noch Ersatzinstrumente dazu. Aber wie das so ist mit Werkzeug oder mit Sportgeräten, man ist halt in einer gewissen Weise auf das Instrument eingeschliffen. Die Seitenabstände, Seitendicke, das Gewicht, die Verlagerung. Und man spielt auf einem anderen Instrument eben auch ein Stück weit anders. Aber damit müssen wir dann eben auch klarkommen. Und bei Lasi ist es auch schwer, wenn seine Sache nicht da ist, fühlt sich dann auch immer massiv unwohl. Und bei Thomas war es halt mal so, oder bei uns allen kamen die Koffer nicht mit. Und dann hast du die Dinge, die du am Leib trägst und musst halt ein paar Stunden später auf der Bühne stehen. Also wenn du dann am nächsten Tag spielst, dann kannst du nochmal in den Laden gehen und kannst dir noch ein paar schöne Sachen kaufen, die dann auf der Bühne gut aussehen. Aber wenn du halt quasi vom Flughafen in die Halle fährst, da ist nicht mehr viel zu machen. Und ich erinnere mich, Thomas hatte Axe an, das war im Winter. Und er hatte die wunderbaren warmen Axe an und kommt auf die Bühne und nach der zweiten Nummer hat man das Gefühl, als wenn die Schuhe am Brennen sind, da qualmt es raus, weil durch die Lauferei, es war so warm und dann zog er ganz konsequent diese Schuhe aus und war von da an barfuß auf der Bühne. Dann kam das Akustikmedley und Lars guckte so zu Thomas rüber und sagte, na gut, das geht so nicht und zog auch seine Schuhe aus. Und dann saßen die beiden barfuß auf ihren Hockern und haben das war ein Konzert, das war außergewöhnlich. Das war von der Stimmung außergewöhnlich, weil es war familiär, es war so persönlich, weil wir alle mit den Dingen an unserem Leib auf die Bühne gegangen sind, die wir eben hatten. Das ist dann auch so eine Panne, die passiert, die aber plötzlich eine ganz besondere Atmosphäre schaffen kann.
Cool.
Ja. Ja, also das ist so. Bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es ja noch etwas, was halt eben nicht alle wissen, aber vielleicht einige wissen, von Jörg. Jörg hat neben der Musik auch noch eine andere Leidenschaft.
Sprichst du aufs Genusswesen an?
Ich spreche aufs Genusswesen an. Ja, und ich spreche auf etwas Trinkbares an.
Ja, ja, ich liebe Scotch Whisky, also schottischen Whisky. Und wir haben auch mit ein paar Freunden so ein kleines Unternehmen, wo wir selbst als unabhängige Abfüller agieren. Das heißt, wir kaufen Whisky in Schottland ein und füllen den ab und finishen den auch in Deutschland. Das heißt, wir füllen den Whisky in lokale Weinfässer, um ihm noch eine Geschmacksvariation zu geben. Und da treffen sich dann unsere Wege auch wieder, denn der Weinbetrieb, bei dem wir unsere Fässer lagern, ist tatsächlich St. Anthony, nämlich da, wo Thomas seine Weine mit Dirk Würz zusammen produziert. Das heißt, da treffen wir uns wieder.
Muss Thomas dann auch immer den Whisky probieren auf der Tour? Bringst du da immer was mit?
Ja, so, jetzt kommen wir zu etwas. Da treffen sich unsere Genusswelten, kreuzen die sich jetzt wirklich überhaupt nicht, weil ich kann ehrlicherweise mit Whisky überhaupt nichts anfangen, weil ich sage zu Jörg immer, pass auf, wenn ich einem Ötzi nuckeln muss, ja, an der Torfleiche, dann schmeckt mir das nicht. Und ich bin immer wieder in einer gewissen Weise optisch fasziniert, wenn Jörg irgendwo einen Whisky probiert und ich rieche nur kurz dran und denke, ich habe irgendwie, keine Ahnung, brennende Reifen von der Formel 1 in der Nase, da verstehe ich das alles nicht mehr. Da bin ich tatsächlich raus.
Ja, ich kann es verstehen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Ausprägungen von Whisky und eine dieser Ausprägungen ist das, wo unsere kleine Firma auch drauf spezialisiert ist, nämlich torfige und stark rauchige Whiskys zu produzieren. Und das ist schon sehr eigen. Und da komme ich mit Thomas überhaupt nicht zusammen. Aber das kann ich auch verstehen und das ist auch okay so.
Ich wüsste jetzt auch nicht, ob mein Herz dafür brennt, aber da bin ich dann lieber beim Thomas, beim Wein. Ja? Apropos, mein Wein ist, ich habe auch gar keinen Wein mehr vom Thomas da, fällt mir gerade ein. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist der leer, komisch.
Fällt es jetzt direkt schon mit dem Garagentor im Garten rein?
Ich glaube, ist der Wink im Zaunpfahl. Ich glaube auch.
Ja, das macht er. Weißt du, Kunzlein, weißt du, Jörgi, beim Kunzel ist es so, der sagt nicht, ach du Thomas, ich würde mich freuen. Nein, der kommt einfach im Podcast, weißt du, so in der Öffentlichkeit, der kommt da so ganz hinten rum. So, im Grunde heißt es ja nichts anderes wie, übrigens, ruf mal an, damit ich mir ein paar Kiste Wein schicke, weil ich bin pleite, was das betrifft, ja. Da brauche ich was in den Keller. Verstehst du so?
War das in der Folge mit dem Parfums nicht auch so, dass er extra mal die Sammlung durchgeschaut hat, um dann zu gucken, was ihm am besten gefällt?
Sind wir nicht am Ende unserer Sendezeit? War da nicht irgendwas, Thomas? War da nicht irgendwas?
Ja. Also. Du, da war einiges, aber da wird auch noch einiges kommen. Sage ich dir direkt, aber wir sind jetzt wirklich schon ziemlich lange, wir sind eine Dreiviertelstunde, sind wir hier im Grunde mehr oder weniger am Reden. Das war wieder sehr unterhaltsam und es sind wieder einige Geschichten aufgeploppt, die ich schon wieder total verdrängt hatte. Hat eben in unserer Zeit, also was wir so in 11 Jahren erlebt haben, da hat wir tausend Dank, Jörg.
Ich meine, ist ja auch nicht selbstverständlich, als Koblenzer Musiker dann eben das große Glück zu haben, mit dem einen Koblenzer Weltstar, den wir haben, eben auch durch die Gegend ziehen zu dürfen. Das ist Vielen Dank dafür.
Ja, danke, danke, danke. Jetzt mach mich nicht verklemmt hier. Also ich sehe das ja. Ich sehe es einfach sportlich und ich noch eins. Wir sind noch nicht am Ende, meine lieben Freundinnen und Freunde der Gesamt-Podcast-Kultur. Jörg Piccone ist einer der intelligentesten Menschen, die ich überhaupt kenne. Das musste mal gesagt werden. Er war schon mit mir als Joker in wer weiß denn sowas.
Ja, ja.
Da war er auch schon dabei und sowas. Wenn du und er heißt auch innerhalb unserer Band und unserer ganzen Gruppe, das ist der Professor. Wenn man irgendetwas nicht weiß, du fragst Jörg und Jörg erklärt es dir akribisch bis wirklich zum kleinsten Molekül, weil er es 100% weiß, außer es ist das Königshaus von irgendwo und was war's noch und ja, Fußball oder sowas.
Nee, Königshäuser und Promis, da bin ich raus.
Puh, da habe ich immer Glück gehabt.
Es reicht ja auch, diesen einen Promi zu kennen. Ja, alle anderen brauchst du ja dann nicht. Das ist ja wunderbar.
Absolut richtig.
Ja, aber, also, wenn ihr,
aber trotzdem, vielen Dank.
Wenn ihr also irgendeine Frage habt an Jörg Piccone, irgendeine Weltfrage oder eine Frage zu eurem lieben, zu unserem lieben Thomas Anders, dann könnt ihr natürlich hier jederzeit auch eine E-Mail schreiben an podcast@thomas-anders.com. Wir freuen uns und alle Fragen, die wir hier vortragen und veröffentlichen, die werden dann natürlich mit der Thomas Anders Podcast-Tasse belohnt, die jetzt auch der Jörg Piccone doch bekommt, oder Thomas? Also, ne, mit Sicherheit.
Ach, natürlich. Ich habe so
das
viele
ist, Tassen. Das ist super. Kaffee ist bei uns ein großes Geschäft.
Da kannst du auch Whisky draus trinken.
Ja, Also Jörg, das Problem wird natürlich sein, wenn du direkt morgens mir ins Gesicht gucken musst, weiß ich nicht, ob das so prickelnd ist, aber ich lasse dir auf jeden Fall eine Tasse zuschicken.
Ich bin Linkshänder, gegebenenfalls guckst du dann Katrin an.
Katrin an. Ja, bei der Katrin ist mir das angenehm. So, dann ja, ist das.
Siehste.
Okay, tausend Dank, mein Lieber. Und danke dir, mein liebes Kunstlein.
Ja, gerne, Thomas. Und du hast ja wie immer das letzte Wort.
Ja, es war wirklich für mich so ein bisschen Zeitreise. Durch die letzten 10, 11, na schon ja länger, also auch schon 96, kam er dazu. Jörg Piccone war das. Der hat eben mit mir die Welt bereist und mein Bassist ist. Und den ich sehr schätze. Und der einfach, ja... einfach ein Top-Musiker, ein Top-Mensch, Top-Whisky-Kenner, einfach in allem top. Danke, dass du dabei warst und ich hoffe, sie und ihr habt euch wunderbar unterhalten gefühlt. Und ich sage, bis bald in 2 Wochen. Ciao.
Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.